Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 100, Adiyat.
A'udhu min ash-shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في قدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur an einigen Stellen mit einer kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott, vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Bei den eilends und keuchend dahingaloppierenden, funkenstiebenden, den in aller Frühe anstürmenden Staubwolken hochwirbelnden und in das feindliche Heer Eindringenden. Wie undankbar ist doch der Mensch Gott seinem Herrn gegenüber, was er selber sogar noch bezeugt. Er ist tatsächlich beherrscht von gieriger Liebe für Reichtum und Besitz. Weiß er denn nicht, was ihn letztlich erwartet, dass das, was in den Gräbern ist, hervorgebracht und auferstehen wird? Dass das, was in den Herzen ist, an geheimen Gedanken, an Glauben oder Unglauben, offenbar werden wird? Wahrlich, Ihr Herr ist natürlich auch an jenem Tag über Sie in jeder Hinsicht bestens im Bilde.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 310C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Meine Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Sonntag, dem 9. Oktober 2022, gleich dem 17. Meher 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview. Danach folgt wie an jedem Sonntag unsere Hörerpostsendung Wir und unsere Hörer. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran beschreitet Waffenlieferungen an Russland. Russland nennt Anschlag auf Krimbrücke Kriegserklärung. Und Oberbefehlshaber der russischen Streitkräfte in der Ukraine abgelöst. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran beschreitet Waffenlieferungen an Russland. Iran hat Berichte über angebliche Waffenlieferungen an die Russische Föderation entschieden dementiert. In einem Telefongespräch mit seinem finnischen Amtskollegen Pekka Olavi Haavisto am Samstag wies der Außenminister der Islamischen Republik Iran Hossein Amir Abdullahian berichte über angebliche Waffenlieferungen an Russland als belanglos zurück und sagte, »Trotz der Militärhilfe einiger Länder für die Ukraine haben wir keine Waffen an Russland geschickt und werden es auch in der Zukunft nicht machen, denn wir glauben, dass die Krise nur politisch gelöst werden könne und jede Waffenunterstützung werde Chance für Frieden verzögern.« Amir Abdullahian äußerte sich dabei auch zu den inneren Entwicklungen des Iran und erklärte, »Die Beachtung der Frauenrechte in der Islamischen Republik Iran ist für uns sehr wichtig und jetzt spielen Frauen eine sehr effektive Rolle in verschiedenen akademischen, wissenschaftlichen, medizinischen, pädagogischen, administrativen und technologischen Bereichen.« Er wies darauf hin, Teil der jüngsten Ereignisse im Iran sind friedliche Demonstrationen, die wir gemäß der Verfassung des Landes unterstützen. Und wir betrachten die friedliche Darstellung der Forderungen der Menschen als ihr gesetzliches Recht. Und wir haben immer darauf geachtet und darauf reagiert. In diesem Telefongespräch bedankte sich der finnische Außenminister Pekka Olavi Haavisto dafür, dass er über den neuesten Stand der JCPOA-Verhandlungen informiert worden ist, und äußerte die Hoffnung, dass bald eine Einigung zwischen den Parteien erzielt wird. In Bezug auf die Ukraine-Krise sagte Haavisto, dass die Ukraine als unabhängiges Land das Recht habe, sich zu verteidigen. Über die jüngsten Proteste im Iran brachte der finnische Außenminister die Hoffnung zum Ausdruck, dass ein unabhängiger und unparteiischer Bericht über Mahsa Aminis Tod veröffentlicht wird. Russland nennt Anschlag auf Krimbrücke Kriegserklärung. Laut dem stellvertretenden Vorsitzenden der russischen Nationalversammlung, Duma, ist der Angriff auf die Krimbrücke als Kriegserklärung einzustufen. Oleg Morozov, der stellvertretende Sprecher der russischen Staatsduma, erklärte, der vor einiger Zeit angekündigte Angriff auf die Krimbrücke sei nicht nur eine Herausforderung, sondern eine Kriegserklärung ohne Regeln. Auf der strategisch wichtigen Brücke zwischen der von Russland besetzten Halbinsel Krim und dem russischen Festland hat es am Samstagmorgen einen Großbrand infolge einer Explosion gegeben. Mehrere Waggons eines Güterzugs standen nach der Detonation in Flammen. Die Fahrbahn stürzte an mindestens zwei Stellen ein. Das Nationale Antiterrorkomitee Russlands gab bekannt, dass das Feuer auf der Krimbrücke durch die Explosion einer Autobombe verursacht worden sei. Ein Berater des Leiters des Büros des Präsidenten der Ukraine, Volodymyr Selenskyj, sagte zuvor, Kiew plane, die Krimbrücke zu zerstören. Nach Annexion der Krim 2014 hatte Russland die Brücke gebaut, ein Prestigeprojekt von Wladimir Putin. Der Präsident weihte das 19 Kilometer lange Bauwerk 2018 persönlich ein. Die Ermittler gehen weiter davon aus, dass durch die Explosion des Lasters ein entgegenkommender Güterzug, der unter anderem Treibstoff transportierte, in Brand geriet. In Moskau mehren sich nun auch auf der politischen Ebene die Stimmen, die ein härteres Vorgehen in der Ukraine fordern. Oberbefehlshaber der russischen Streitkräfte in der Ukraine abgelöst. Angaben des russischen Verteidigungsministeriums zufolge ist General Sergei Surowikin zum Kommandeur der gemeinsamen Gruppe russischer Streitkräfte bei gemeinsamen militärischen Spezialoperationen in der Ukraine ernannt worden. General Igor Konaschkov, Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, teilte am Samstag dazu mit, Verteidigungsminister Sergei Shoigu hat den Befehlshaber der russischen Luftwaffe, General Surowikin, zum Oberbefehlshaber der Streitkräfte des Landes in der Ukraine ernannt. Surowikin soll nun die militärische Spezialoperation führen. Der 55-jährige Surowikin gilt als Offizier mit breiter Erfahrung in Kriegen, etwa in Syrien und davor in der russischen Teilrepublik Tschetschenien im Nordkaukasus. Laut ORF kommt Shoigu damit nach Meinung von Kommentatoren seinen Kritikern entgegen, die angesichts von Niederlagen eine Neuaufstellung der Truppen gefordert hatten. Die Lage war zuletzt von kremlnahen Militärbloggern als chaotisch und katastrophal beschrieben worden. Der Austausch des Kommandeurs in der Ukraine, der ungewöhnlicherweise öffentlich gemacht wurde, folgt auf eine Reihe von Niederlagen der russischen Armee. Militärexperten nennen dabei die Explosion eines Lastwagens auf dem Autobahnabschnitt der Krimbrücke, die den Krieg zwischen Russland und der Ukraine in eine neue Phase gebracht hat, als Grund. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow kündigte im Namen des russischen Präsidenten Wladimir Putin die Bildung einer Regierungskommission zur Untersuchung dieses Vorfalls an. Bei der Explosion auf der Krimbrücke waren am Samstag mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Vermutlich handelt es sich dabei um die Insassen eines Autos, das sich neben dem Lastwagen, der explodiert sein soll, befunden hat. Auch der Vorsitzende des Ausschusses für auswärtige Beziehungen der russischen Duma wies auf die Äußerungen der Kiewer Verantwortungsträger hin und erklärte, die Reaktion der Ukraine auf die Explosion der Krimbrücke lasse keinen Zweifel an der Beteiligung des Landes an diesem Anschlag. Die Nachrichten deuten darauf hin, dass Russland nach der Bombenexplosion auf der Krimbrücke alle Flughäfen im Süden des Landes geschlossen hat. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, die Explosion auf der Krimbrücke werde die Versorgung der russischen Streitkräfte in der Ukraine nicht beeinträchtigen und die Versorgung auf dem Land-, Luft- und Seeweg gehe weiter. US-Vertreter treffen Taliban-Delegation. Erstmals seit der Ermordung des Al-Qaida-Chefs Ayman al-Zawahiri haben sich US-Vertreter mit einer Taliban-Delegation getroffen. Wie der US-Sender CNN am Sonntagmorgen berichtete, soll das Treffen in der katarischen Hauptstadt Doha stattgefunden haben. Laut diesem Bericht waren der stellvertretende Leiter der CIA und ein hochrangiger Beamter des US-Außenministeriums, der für Afghanistan zuständig war, nach Doha gereist, um sich mit der Taliban-Delegation zu treffen. Laut diesen Quellen gehörte auch Abd al-Harwatek, der Leiter des Taliban-Geheimdienstes, zu den Personen, die in der Taliban-Delegation anwesend waren. US-Präsident Joe Biden gab Anfang August bekannt, dass US-Streitkräfte Ayman al-Zawahiri, den Anführer der Al-Qaida-Gruppe, bei einem Luftangriff in Kabul getötet hätten. Biden bestätigte, dass der Al-Qaida-Chef durch einen Drohnenangriff getötet wurde. Geheimdienste hatten al-Zawahiri in Kabul ausfindig gemacht. Der Gerechtigkeit sei Genüge getan worden, so der Präsident weiter. Der Terroristenführer sei nicht mehr und Menschen überall auf der Welt müssten sich nicht mehr von dem bösartigen und entschlossenen Killer fürchten. Er war in der Zeit der Anschläge vom 11. September 2001 Bin Ladens Stellvertreter. Der Anführer von Al-Qaida hat in den letzten Jahrzehnten eine Schlüsselrolle bei Angriffen auf Amerikaner gespielt, einschließlich des Angriffs auf die amerikanische Botschaft in Tansania. Die Taliban-Regierung reagierte sehr wütend darauf und bezeichnete die Tötung als Verletzung des afghanischen Territoriums und setzten den Kontakt mit den US-Vertretern aus. Mandat der Bundeswehrsoldaten im Irak soll um ein weiteres Jahr verlängert werden. Die Bundesregierung hat beschlossen, den Einsatz deutscher Soldaten im Irak, die im Rahmen der NATO-Streitkräfte operieren, um ein weiteres Jahr bis zum 31. Oktober 2023 zu verlängern. Seit 2015 sind deutsche Soldaten im Rahmen der Anti-IS-Koalition im Irak im Einsatz. Die Mission mit 500 Soldaten soll nun um ein weiteres Jahr verlängert werden. Darauf einigten sich die Kabinettsmitglieder. Die Entscheidung bedarf aber noch der Zustimmung des Bundestags. Der Bundestag soll nun am 21. April darüber entscheiden. Es wird erwartet, dass eine große Mehrheit der Abgeordneten für das neue Mandat stimmt. Ziel sei es, durch einen vernetzten Ansatz zu einer umfassenden und nachhaltigen Stabilisierung der Region beizutragen. Auch wenn Fortschritte in der Operationsführung und Durchführung erzielt wurden, sind weitere Maßnahmen zur Stabilisierung des Irak und im regionalen Kampf gegen den IS notwendig, begründete die Vize-Regierungssprecherin Christiane Hoffmann im Namen der Bundesregierung die Verlängerung. Der deutsche Beitrag zum Fähigkeitsaufbau der regulären irakischen Streit- und Sicherheitskräfte sowie dazugehörige Unterstützungsleistungen soll den Regierungsangaben zufolge sowohl im Rahmen des NATO-Engagements im Irak als auch im Rahmen der internationalen Anti-IS-Koalition erbracht werden. Gemäß einer Vereinbarung zwischen der amerikanischen und der irakischen Regierung musste das amerikanische Militär den Irak bis Ende des Jahres 2021 verlassen. Darauf einigten sich der US-Präsident Joe Biden und Iraks Premierminister Mustafa al-Kasimi bei einem Treffen im Weißen Haus im Juli des vergangenen Jahres. Assange-Unterstützer bilden Menschenkette um das britische Parlament. Hunderte Menschen haben am Samstag vor dem britischen Parlament Unterhaus in London eine Menschenkette gegen die geplante Auslieferung von WikiLeaks-Gründer Julian Assange an die USA gebildet. Etwa 1000 Unterstützer des WikiLeaks-Gründers bildeten bei einem Protest eine Menschenkette, die vor den Zäunen des britischen Parlaments begann und über die Westminster-Brücke auf die andere Seite der Themse führte. Die Unterstützer hielten lebensgroße Assange-Figuren sowie Plakate mit der Aufschrift »Lasst Assange frei, keine Auslieferung«, »Journalismus ist kein Verbrechen« und »Verfolgt Kriegsverbrechen, nicht Assange«. Stella Assange, die Ehefrau von WikiLeaks-Gründer Julian Assange, sagte, die britische Regierung solle mit den amerikanischen Behörden sprechen, um das 2019 begonnene Auslieferungsersuchen zu stoppen. Sie fügte hinzu, dieser Auslieferungsantrag wird seit mehr als 3,5 Jahren gestellt. Dies ist ein Fleck auf der Stirn Englands und ein Fleck auf der Stirn der Regierung von Joe Biden, dem Präsidenten der Vereinigten Staaten. Der 51-jährige Assange wird von den Vereinigten Staaten wegen 18 mutmaßlichen Straftaten gesucht, darunter Spionagevorwürfe im Zusammenhang mit der Veröffentlichung vertraulicher militärischer und diplomatischer Daten der USA auf der WikiLeaks-Webseite. Washington besteht darauf, dass Assange viele Leben in Gefahr gebracht habe. Assange-Unterstützer sagen hingegen, er sei ein Opfer, weil er Amerikas Fehler in den Kriegen in Afghanistan und im Irak aufgedeckt habe. Assange-Anwaltsteam hat beim obersten Gerichtshof des Vereinigten Königreichs Berufung gegen die Entscheidung Londons eingelegt, seinen Mandanten an die USA auszuliefern. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 17 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 20, Mashhad 15, Isfahan 16, Shiraz 18 und Bandar Abbas 28 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Russland hat die Wiedervereinigung mit vorwiegend russisch bewohnten Gebieten der Ukraine erfolgreich vollzogen. Aber im Kampfgebiet läuft es weniger gut für Moskau. Der Parteivorsitzende der Neuen Mitte, Herr Christoph Hörsel, beschreibt mit vielen Einzelheiten die Lage in der Ukraine. Er hat in der vergangenen Woche das Referendum in Donetsk beobachtet, bis hin zur Auszählung. In unserem Interview warnt Hörsel vor der wachsenden Gefahr eines Atomkriegs. Hören Sie den vierten Teil dieses Gespräches.
Marcel, es wird wieder mal vom Einsatz von kleinen Atombomben gesprochen. Also wird es überhaupt dazu kommen?
Also ich glaube nicht, dass die jetzt eingesetzt werden. Ich glaube, dass Russland eine kräftige Waffen einsetzt, um verbunkerte Anlagen Kiews zu treffen und auch verbunkerte Lager und so etwas. Aber natürlich, wie soll man sagen, dieser Krieg bringt ja etwas Neues mit sich, was wir in bisherigen zwei Weltkriegen und so weiter nicht hatten, nämlich dass beteiligte Regierungen, die eine Seite jedenfalls, nämlich die westliche, ich will mal sagen, den Atomkrieg und die Massentötung der eigenen Bevölkerung billigend in Kauf nimmt oder sogar regelrecht vorplant. Das ist die Geschichte. Und ich neige, ehrlich gesagt, in meiner persönlichen Analyse mehr zum wissentlichen Vorplanen eines solchen Massensterbens der eigenen Bevölkerung. Und das ist doch vollkommen irrwitzig, wenn man das zu Ende denkt. Da beginnen die USA 2014 mit dem zweiten Putsch innerhalb von 10 Jahren auf Kiewer Territorium, auf ukrainischem Territorium, beginnen die einen Krieg Kiews gegen die eigene Bevölkerung, bauen den zu einem Krieg gegen Russland aus und schließlich steht im Hintergrund ja nicht, dass die gerne Frieden machen würden, wenn sie könnten oder wenn Russland nachgeben würde, sondern dass auf jeden Fall geplant ist, 2/3 Europas und seiner Menschen in Schutt, Asche und ins Grab zu legen. Das ist so vollkommen irrwitzig, das passt in kein bisheriges Geschichtsbuch. Die Römer haben Kriege geführt, Hitler hat Krieg geführt, aber Hitler hat nicht geplant, dass 2/3 der Deutschen dabei über die Wupper gehen. Und das ist genau das, was hier passiert, was hier geplant wird. Das ist vollkommen verrückt. Und Russland ist jetzt, das hat Russland immer gesagt, wenn wir im konventionellen Krieg an die Wand gequetscht werden, dann werden wir auch zuerst unsere Atomwaffen nutzen. Und Russland ist nominell immer noch die stärkste Atommacht der Welt. Und die haben tatsächlich ein paar Waffen, das sind die Hyperschall-Raketen, die auch noch x unabhängige Sprengköpfe zünden können und so weiter, die sie dann getrennt ins Ziel lenken. Die haben auch zum Beispiel eben diese superschnellen Torpedos, wie der Kreuzer Belgrad, der jetzt gerade ausgelaufen ist. Das sind Unterwassertorpedos, die können da mit 200 Stundenkilometern unter Wasser unentdeckbar schwimmen, schlagen vor einer Küste ein, machen einen 400 Meter hohen Wasserwall und den lassen sie dann über die feindliche Küste ergießen. Und da hat man berechnet, dass Deutschland dann bis zur Mainlinie ungefähr absäuft, wenn das gegen uns eingesetzt würde. Und kann man sich vorstellen, wie viele Menschen da jämmerlich ersaufen. Ja, der große Tsunami in Asien, auf der Insel, wo Helmut Kohl, unser alter Bundeskanzler, auch war, der war bloß schlappe 35 Meter hoch und hat schon 120.000 Menschen das Leben gekostet. Also das sind alles so furchtbare Dinge, die jetzt einfach so langsam Gestalt annehmen. Und das muss ich hier als Deutscher, als Europäer verfolgen. Und ich sehe schon, was mich fürchterlich, wie soll man sagen, beeinträchtigt und in den letzten Nächten auch den Schlaf regelrecht gekostet hat, das ist eben dieses Sterben auf beiden Seiten. Was sind das für nette Völker, die da so aufeinander einschlagen? In einer wunderschönen Umgebung wird da massenhaft gestorben und Krieg geführt. Das ist schrecklich, das ist eine Riesentragödie. Und ich kann nicht vergessen, dass Washington das über zig Jahre zielstrebig eingerichtet hat, hat die Nazis in der Ukraine gefördert und so etwas. Das sind alles ganz, ganz schlimme Geschichten und wird traurig vermerkt werden zu Lasten Washingtons, zu Lasten der NATO-Mitglieder.
Herr Hostel, Gegenstimmen in Russland werden immer lauter. Wie lange kann die russische Regierung diese Gegenstimmen ignorieren?
Ich kann Ihnen nur sagen, was ich wahrnehme, dass die Russen bleich aber gefasst sind und sich erinnern, was ihre Väter und Großväter geleistet haben. Und deswegen habe ich hier formuliert, Putin und Russland stehen vor dem nächsten großen vaterländischen Krieg. Russland ist in diesen Fragen zu ungeheuerlichen Opfern bereit, trägt sie eben zum Teil jetzt schon. Zack, entstehen über Nacht in Moskau neue Friedhöfe, haben mir Menschen erzählt. Ich habe keinen solchen gesehen, hatte allerdings auch gar keine Zeit nachzuforschen. Ich bin ja auch nicht mehr Reporter. Also das sind natürlich ganz schlimme Ereignisse und die Russen sind schwer getroffen und auch schwer in Sorge. Die hatten nie vor, in dieser Weise gegen den Westen zu ziehen und sehen sich nun gezwungen dazu. Natürlich gibt es da handfeste Kritik, die habe ich auch. Warum hat Russland 20 Jahre lang dem sehr hochprofessionellen und hocherfolgreichen Softskill-Spiel der Amerikaner in der Ukraine zugesehen? Warum haben die nie dieser aufblühenden CIA-gesponserten Nazi-Bewegung was entgegengesetzt? Jetzt müssen sie sozusagen mit dem Leben der Menschen für dieses Versäumnis bezahlen. Und ich kann Ihnen sagen, ich bin nicht besonders glücklich über die außerordentlich inhaltsschwache Antwort eines hochrangigen Duma-Abgeordneten, der also da die internationalen Referendumsbeobachter begrüßt hat, zu dieser Frage der Soft Skills in der Ukraine. Das vergesse ich am liebsten, diese furchtbare Sekunde, als ich den Eindruck hatte, da redet einer und hat gar keine Ahnung, worüber er da redet. Also das Thema Kommunikation und Soft Skills ist nicht vorhanden. Ja, bitte. Ich höre.
Herr Hostel, nun als die letzte Frage möchte ich an Sie stellen. Wie groß sehen Sie die Gefahr eines Atomkriegs?
Die Gefahr eines Atomkriegs halte ich für hoch. Ich halte sie nicht für hoch, weil Russland das gerne möchte, sondern ich halte es für hoch, weil im Westen, im westlichen Deep State, heimlich und natürlich fernab der großen Medien geplant ist, einen Massenvernichtungskrieg zu führen, der die eigenen Bevölkerungen scharf reduziert und natürlich die russische auch und dafür sorgt, dass sich ein kleiner gewordenes Amerika sozusagen die Kontrolle über die russischen Bodenschätze unter den Nagel reißt, um es einmal salopp zu formulieren. Das wird hier passieren und wenn es einen Atomkrieg braucht, Washington ist bereit. Und ich fürchte, es wird dazu kommen, schon allein deshalb, weil die Bedrängnis gegen Russland auf konventionellem Sektor sehr, sehr hoch ist.
Vielen Dank, Herr Hostel, für dieses Gespräch.
Alles Gute nach Teheran, lieber Herr Scharogny.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Wir laden Sie nun ein zu unserer heutigen Hörerpostsendung, wir und unsere Hörer. Gute Unterhaltung. Bismillahirrahmanirrahim. Was bis vor einiger Zeit Normalität war, ist jetzt Rarität, liebe Hörerfreunde. Wir meinen die regelmäßigen Hörerpostsendungen. Außer mangelnder Post kommen noch personelle Engpässe dazu oder kurzfristige krankheitsbedingte Ausfälle, wie am letzten Sonntag. Wir bitten um Ihr Verständnis für diese Situation, die durchaus vorkommen können. Im September hatten wir schon einen traurigen Rekord, nämlich nur 2 Hörerpostsendungen. Hoffentlich wird sich das im Oktober nicht wiederholen. Das gab es wohl auch das erste Mal in der Geschichte dieser Sendereihe, bis auf die Zeit, als wir gar keine Hörerpostsendungen hatten, weil es keine Kurzwellenausstrahlung gab. Damals gab es auch noch kein Internet und wir haben die Brieftrauben an unsere Hörerfreunde versandt, die ein wenig den Ausfall der Sendungen ausgleichen und den Kontakt mit unseren Hörerfreunden nicht abreißen lassen sollten. Ja, so ändert sich alles einmal. Jetzt haben wir wieder keine Kurzwellenausstrahlungen mehr, aber dafür gibt es ja das Internet und wer es nutzen möchte, für den sollte es kein allzu großes Problem sein im digitalen Zeitalter, mit dem sich ja so vieles schon geändert hat und noch ändern wird. Deshalb sagen wir allen, die an Informationen aus der Islamischen Republik Iran interessiert sind, wichtig sind die Informationen und nicht das Medium, mit dem sie übertragen werden. Seit einiger Zeit kommen bei uns Zuschriften ja nur per Mail herein und der Briefträger macht keinen Abstecher mehr in unserer Redaktion. Auch in unserem Berliner Büro herrscht Flaute, aber wie gesagt ist der E-Mail-Verkehr noch aktiv. Und bei diesen Zuschriften bewähren sich immer wieder die treuen langjährigen Hörerfreunde. Nach der Wiederholung der vorletzten Hörerpostsendung am vergangenen Sonntag machte sich Volker Wilschrei in Dillingen gleich an die Tasten seines Computers. Liebe Freunde in Teheran, hoffe, es geht Ihnen allen gut. Heute mal eine E-Mail ohne Empfangsberichte, die folgen nächste Woche, wenn wieder 5 zusammengekommen sind. Aber solange möchte ich Sie nicht mit Zeilen von mir warten lassen, denn es wäre doch schade, wenn noch weniger Zuschriften bei Ihnen eintreffen würden. Die Beziehungen zwischen uns Hörern und IREB sind doch viel zu wichtig, um irgendwann in Vergessenheit zu geraten. Das sind nette Zeilen, für die wir unserem Saarländer Hörerfreund herzlich danken. Weiter ging es in Herrn Wilschreis Mail dann so. Habe heute auch eine Frage. Ich habe ja in meinem Reisebericht Iran aus dem Jahr 1977 über einen Besuch der Ausstellung der iranischen Kronjuwelen berichtet. Besteht diese Möglichkeit für Besucher weiter noch und wird sie oft genutzt? Vielleicht könnten Sie mal von den unermesslichen Schönheiten der Juwelierkunst berichten. Wäre bestimmt auch für die anderen Hörer interessant. Liebe Grüße auch von Marisa und Nadine an alle. Volker Wilschrei.
Thank you.
Vielen Dank, Herr Wilschrey, und beste Grüße zurück. Zu Ihrer Frage ist zu sagen, dass es das besagte Museum noch gibt und es auch weiterhin für Besucher geöffnet hat. In den letzten beiden Corona-Jahren gab es jedoch auch zeitweise Schließungen, aber das Museum ist inzwischen wieder geöffnet, jedoch sind ausländische Touristen noch gering vertreten. In einem Internetforum zu diesem Museum gab es 2022 nur noch 2 deutsche Bewertungen nach einem Museumbesuch. Insgesamt scheiden sich beim Nationalen Juwelenmuseum Irans bezüglich seiner Exponate die Geister, wenn man die Bewertungen durch Besucher des Museums aus den letzten Jahren liest. Allerdings überwiegt die Begeisterung für die angesammelten Schätze aus der Zeit der letzten Herrscherdynastien Irans. Jedoch gibt es auch kritische Stimmen, die von diesem Prunk der einstigen Herrscher nicht begeistert sind und die große Differenz dieser Schätze zum Volk zur Sprache bringen. Diese große Differenz wollte man ja auch mit der Islamischen Revolution beseitigen. Mit den Herrscherhäusern ist es ja ähnlich wie mit den Kurzwellenausstrahlungen. Sie werden immer weniger und passen eigentlich nicht mehr so richtig in die heutige Zeit. Aber wieder zurück zum Nationalen Juwelenmuseum in Teheran, von dem viele überzeugt sind, dass man es gesehen haben muss, wenn man schon mal in Teheran ist. Wir haben mal eine Bewertung einer deutschen Besucherin von Oktober 2019 herausgenommen, die die Situation in einem Internetforum schilderte. Hier nun die Schilderung einer Besucherin. Eines der meistbesuchten Museen Teherans öffnet nur 4 Tage die Woche für je 2,5 Stunden. Grandiose Idee. Wir kamen 14:45 an. Das Museum öffnet um 2 Uhr. Da standen bereits 150 Personen an. Nach uns trafen noch 2 Reisebusse voller Touristen ein. Und mehrere Gruppen wurden, wie wir später sahen, an all den Wartenden vorbei eingelassen. Es dauerte knapp 2 Stunden, bis wir endlich durch 3 Sicherheitschecks durch waren. Dazwischen hieß es, Schlangen stehen und warten. Jegliche Taschen sind abzugeben. Das Fotografieren ist streng verboten. Jede Gruppe wird von einem Guide von Vitrine zu Vitrine gehetzt, wo sie einige Infos erhält. Da wir ohne Gruppe da waren, kauften wir für 40 Cent einen Katalog, der sehr hilfreich war, wenn wir es denn mal schafften, an eine Vitrine zu kommen. Die Guides haben uns sehr konsequent beiseite geschoben, weil ihre Gruppen Vorrang hätten. Tipp: Unbedingt sehr früh da sein, mindestens 1:30, besser um 1. Das Museum ist sehr, sehr sehenswert. Es ist toll, aber das Prozedere ist schlecht. Aus dieser Besucherbeschreibung gehen schon die wesentlichsten positiven und negativen Seiten eines Besuchs dieses Museums hervor. Dazu gehören die oft langen Wartezeiten und die fehlende Beschriftung der Objekte. Da die Besucher auch nicht fotografieren dürfen und beim Einlass alle persönlichen Sachen abgeben müssen, ist es sinnvoll, die am Eingang angebotenen Kataloge zu kaufen, die in verschiedenen Sprachen vorliegen, auch in Deutsch. Damit kann man nach dem Besuch auch immer wieder die Objekte betrachten. Zu beachten ist, wie schon gesagt, auch, dass das Museum nur an 4 Tagen in der Woche, genauer von samstags bis mittwochs von 14 bis 17 Uhr geöffnet hat. Einige Besucher beschwerten sich, dass sie das Museum nur schwer finden konnten. Wer es einmal weiß, der wird es sicher leicht wiederfinden. Es befindet sich im Kellergeschoss der iranischen Nationalbank und die liegt gegenüber der deutschen Botschaft in Teheran in der Ferdowsi-Straße. Jedoch ist dieser Aufenthaltsort der iranischen Juwelen auch nur noch eine Frage der Zeit, denn ein neues, modernes und großräumigeres Museum befindet sich im Bau. Durch dieses werden die von einigen Besuchern genannten Mängel dann ganz bestimmt auch beseitigt. Es waren übrigens die Safawiden, die mit dem Sammeln von kostbaren Edelsteinen und Juwelen begannen. Die Safawiden herrschten rund 220 Jahre in Iran und große Teile der heutigen Nachbarländer Irans wie Afghanistan, Irak, Pakistan und die Länder Aserbaidschan und Armenien gehörten in der Zeit von 1500 bis 1722 zu ihrem Staatsgebiet. In diesen Jahren schickte die Regentin Experten zu den Märkten Indiens, der Osmanen sowie in europäische Länder wie Italien und Frankreich, um Juwelen und andere Kostbarkeiten zu kaufen und in die damalige Hauptstadt Isfahan zu bringen. Diese edlen Kostbarkeiten, die die Safawiden und die früheren und nachfolgenden Herrscherdynastien Irans angesammelt haben, haben eine bewegte Geschichte von Erbeutungen, Raub und Plünderungen über Veräußerungen und Wiedereroberungen, und sie könnten bestimmt sehr viele spannende Geschichten aus ihrem Leben erzählen, wenn ihnen dies möglich wäre. Vor den Safawiden gab es natürlich auch schon Juwelen bei den iranischen Herrschern und vor allem auch wertvolle Goldschmiedearbeiten. Die Jahrhunderte und Jahrtausende alten Kunstwerke iranischer Goldschmiede und Juweliere haben weltweite Berühmtheit erlangt. Wir machen jetzt aber erst einmal unsere musikalische Pause mit dem Lied Bahara, das von Salar Arili gesungen wird. Danach machen wir mit einem ganz anderen Thema weiter.
خبر از لاله ها پریشانه آلاله ها نداری خبر از لاله ها پریشانه آلاله ها از این غم بگریم که دارم به جان بار کرام به لطف خیالت به شهر وصالت دلم ره سپارد به شوق بهاران چنان با دوباران دلم بیقرار است دلا مژده داری که این بیقراری نشان بهار است دلا مژده داری که این بیقراری نشان بهار است نشانه بهار
Obwohl wir noch eine weitere Mail von Herrn Wilschrey haben, die auch mit einem neuen Reisebericht bestückt ist, und obwohl auch schon 5 weitere Empfangsberichte von ihm eingegangen sind, wollen wir aber zunächst aus aktuellem Anlass auf die Mail unserer einzigen und treuen Hörerfreundin Martina Prohl eingehen, die sich mit den bedauerlichen aktuellen Zuständen in unserem Land, den Protesten, beschäftigt. Die Mail von Frau Prohl lautet folgendermaßen. Liebe Redaktion von IRIB, zurzeit ist man besorgt über die Gewalt der Sicherheitskräfte im Iran. Die anhaltenden Ausschreitungen in mehreren Städten führten zu sehr vielen Toten auf Seiten der Zivilisten, aber auch der Sicherheitskräfte. Vorausgegangen war der Tod der während ihrer Inhaftierung gestorbenen Mahsa Amini. Angeblich hatte sie in der Öffentlichkeit ihren Hijab nicht korrekt getragen und somit gegen die Kleiderordnung verstoßen. Was genau mit der jungen Frau nach ihrer Inhaftierung geschah, steht noch nicht fest. Sie fiel ins Koma und starb im Krankenhaus, scheinbar wegen eines Herzfehlers. Sie müssen verstehen, dass so ein Vorfall im Ausland nicht unberührt und unkommentiert bleibt. Ich möchte nicht die islamischen Bekleidungsvorschriften kritisieren und allen Frauen im Iran die westliche Kleidung aufzwingen. Aber warum lässt man den Frauen, die ihre Kleidung etwas lockerer handhaben wollen, nicht den Freiraum? Viele Frauen kämpfen für mehr Rechte und kritisieren die festgelegten Regeln. Ich glaube, es ist schon wieder 3 Jahre her, als ein 29-Jährige versuchte, ins Fußballstadion zu gelangen. Sie wollte ihren Teheraner Fußballverein vor Ort erleben. Dafür verkleidete sie sich als Mann. Sie flog auf und wurde verhaftet wegen Beamtenbeleidigung und Verletzung der moralischen Ordnung. Bis zur Anklage kam sie frei. Eine Verurteilung hätte bis zu 6 Monaten bedeuten können. Sie starb, weil sie sich selbst anzündete. Ihr Tod schockierte nicht nur die Frauen. Lass doch die Frauen, welche ins Stadion wollen, hinein. Ich kann zum Glück in ein Stadion gehen, wenn ich will. Ebenso gibt es auch viele Männer, welche sich überhaupt nicht für Fußball interessieren und niemals ein Spiel besuchen. Was ich damit sagen will, lass doch jede oder jeden seine Entscheidung selbst treffen. Weiter geht die Mail von Frau Pohl so. Auch hier bei uns dauert es, bis mal alte Zöpfe abgeschnitten werden. Bei uns gibt es in der Nähe den Weingartener Blutritt, der einmal im Jahr stattfindet. Dieser wurde 1592 erstmals schriftlich erwähnt. Es ist eine Reiterprozession mit Segnung der Felder und Wiesen. Bisher nahmen ausschließlich Männer mit ihren Pferden daran teil. Frauen durften jahrhundertelang nicht mitreiten. Erst in diesem Jahr war es soweit, dass auch Frauen zugelassen wurden. Auch wir müssen noch an uns arbeiten. Viele Grüße, Martina. Vielen Dank, Frau Pohl, für Ihre Mail. Sie haben ein sehr schwieriges und trauriges Thema angesprochen, das von den verschiedenen Seiten sehr unterschiedlich bewertet wird. Sicher haben Sie dazu auch schon die Nachrichten auf unserer Internetseite verfolgt. Hier in Iran haben wir eine islamische Staatsordnung, die viele sogenannte Freiheiten für Frauen anders bewertet. Dazu gab es auch schon viele Sendungen und Beiträge auf unserer Internetseite. Grundsätzlich hat die Frau im islamischen Iran eine hohe Stellung. Diese entspricht aber nicht unbedingt den Wertvorstellungen in der westlichen Welt und es werden ganz andere Prioritäten gesetzt. Der iranische Außenminister hat bezüglich der Bedeutung der Frauen in der islamischen Gesellschaft Irans vor ein paar Tagen gesagt, dass die iranischen Frauen in den verschiedenen akademischen, wissenschaftlichen, medizinischen, pädagogischen, administrativen und technologischen Sektoren des Landes eine sehr einflussreiche Rolle spielen. Natürlich unterstützen nicht alle Menschen im Iran diese Vorstellung. Deshalb wäre es sicherlich besser, wenn man in dieser Beziehung ein Gericht nehmen, den heutigen Forderungen der Menschen anpassen würde. Denn Gewalt ist auch keine Lösung. Im Zusammenhang mit der aktuellen Situation hat sich auch unser Freund Stefan Lipsius aus Kassel wieder einmal bei uns gemeldet. Sehr geehrte Redaktion, liebe Freunde, gerne sende ich Ihnen heute einige Zeilen, zumal Ihre geschätzte Hörerpostsendung aufgrund mitunter zu geringer Beteiligung in der zurückliegenden Zeit nicht an jedem Sonntag produziert, ausgestrahlt und danach auf Ihre Webseite Pastoday eingestellt werden konnte. Zunächst möchte ich Ihren Eingangsworten zu der Briefkastensendung vom 18.09.2022 zustimmen, mit denen Sie sehr zutreffend die unterschiedlichen Sichtweisen auf globale und regionale Ereignisse beschreiben, die wiederum unter anderem durch die Zugehörigkeit zu verschiedenen Religionen und Kulturkreisen bedingt sind. Zudem ist es richtig, dass die westliche Welt gerne ihre Sicht der Dinge als universell und damit für allgemein und alleingültig erklärt. Dies betrifft vermutlich auch die Frage der derzeitigen Proteste im Iran, über die bei Ihnen in Ihren Sendungen bzw. auf Ihrer stets sehr informativen Webseite anders berichtet wird als bei uns in den bundesdeutschen Medien. Ich hoffe sehr, dass die entstandenen Probleme im Iran friedlich gelöst werden können, zumal in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten im Iran gesellschaftlich viele Veränderungen stattgefunden haben, die der Westen oft nicht oder nur ansatzweise wahrgenommen hat. Für heute verbleibe ich daher mit allen guten Wünschen sowie mit herzlichen Grüßen aus Kassel, Stefan Lipsius. Wir freuen uns, dass Herr Lipsius die Situation gut versteht und dies in seiner Mail auch zum Ausdruck gebracht hat. Nicht alles ist so, wie es von der westlichen Seite aus gesehen und dargestellt wird. Wir stehen auch ganz auf Herrn Lipsius' Seite bei der Hoffnung auf eine friedliche Lösung. Denn wenn die protestierende Seite Gewalt anwendet, wird auch von staatlicher Seite aus mit härteren Maßnahmen geantwortet. Das ist nicht nur im Iran so. Damit verabschieden wir uns für heute von Ihnen, liebe Hörerfreunde, und hoffen auf ein nächstes Mal. Bleiben Sie gesund. Khoda Hafez, Gott schütze Sie. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@signpastoday.com und unsere Postanschriften in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.